Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Wellbeing ist kein Benefit. Dieser Satz ist ja heute die Grundlage für unser Gespräch, denn ich glaube, wenn Wellbeing nur ein Benefit ist, dann kann man ihn auch streichen, sobald das Budget knapper wird. Aber wenn Wellbeing über Voraussetzungen für Gesundheit, Zusammenarbeit und Leistung definiert wird, dann müssen wir, glaube ich, völlig neu darüber nachdenken. Und genau darüber spreche ich heute mit Sandra Strauß, Head of Wellbeing für Urban Sports Club und Wellhub. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei Inside People and Culture.
Danke, lieber Volker. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein, bei tropischen Temperaturen da draußen. Und ich glaube, das heizt unser Gespräch vielleicht noch ein bisschen mehr an.
Oh, das sind aber Versprechungen hier gleich direkt am Anfang. Aber ich freue mich darauf. Lass uns doch direkt mal starten. Was beschäftigt dich denn gerade so rund um Wellbeing und die Arbeitswelt?
Letzte Woche war hier Donnerstag und Freitag in Berlin der Personalmanagement-Kongress, so eins der größten HR-Treffpunkte und Veranstaltungen. Und ich habe da von einer Studie gehört von BCG, wo es darum geht, was beschäftigt uns HR-Lerinnen denn eigentlich gerade am meisten? Und da sind ein paar ganz wichtige Dinge on the top. Was ich aber mitgenommen habe, was mich wirklich beschäftigt, ist, dass das Thema Wellbeing für HR-Lerinnen 7 Punkte nach unten gefallen ist im Vergleich zum Vorjahr. Das beschäftigt mich. Ja, genau. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Mich beschäftigt es natürlich aus meiner Funktion heraus, weil das Thema, ne, das ist, womit ich mich regelmäßig beschäftige. Aber mich beschäftigt es auch deshalb, weil, wenn man sich einfach mal anguckt, wie entwickelt sich denn der Krankenstand in Deutschland, ist es ja nicht so, dass wir auf einmal sehen können, dass wir wieder bei einem Niveau sind vor Corona, vor der Pandemie, sondern sich das auch immer noch so weiter bei einem Allzeithoch einpendelt. Und deswegen finde ich das ein bisschen erstaunlich, dass meine eigene Profession die Wichtigkeit des Themas so weiter in den Hintergrund geschoben hat. Und meine These, wenn ich die noch dazu sagen darf, ist, dass das wahrscheinlich schon daran liegt, dass mit der jetzigen Wirtschaftslage, ne, und große Unsicherheiten in den Unternehmen schlicht und ergreifend Budgets zum Thema Wellbeing wahrscheinlich doch gerade wieder ziemlich schnell eingefroren werden. Und das beschäftigt mich, ne, weil wir nicht gesund, wir sind als Gesellschaft und als Arbeitnehmerin leider immer noch nicht gesund.
Ja, und du hast gerade diese BCG-Studie zitiert und da fällt mir direkt auch immer wieder diese Zahl von Gallup ein, dass weltweit nur 21% der Mitarbeitenden ihren Job engagiert ausüben, ne? Und gleichzeitig berichten trotzdem immer mehr Menschen von Stress, von Erschöpfung. Genau. Eigentlich müsste ja Wellbeing da eher ein Business-Thema sein als ein HR-Thema, oder?
Hundertprozentig. Ich denke, hundertprozentig. Punkt. Ich glaube nur, dass es in vielen Unternehmungen, egal ob groß oder klein, ist schon aus der People-Organisation heraus verantwortet und gesteuert werden kann. Das heißt nicht, dass es ein People-Thema schlicht und einzig und allein ist, sondern ich finde, wir müssen diejenigen sein, die dafür das Wissen und das, ja, die Prozesse in die Organisation tragen und dafür sorgen, dass es wirklich auch ein Geschäftsführungsthema ist und bleibt.
Du hast ja gerade gesagt, das Thema Wellbeing hat sich jetzt insbesondere so in den letzten Monaten auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation verändert. Gibt es da was, wo du sagst, am Arbeitsmarkt hat sich noch was verändert, dass Wellbeing jetzt anders bewertet wird, oder ist es hauptsächlich diese wirtschaftliche schwierige Situation?
Ich habe keine Zahlen, Fakten oder Beweise dafür, aber eine These wäre, dass wir uns ja gerade wieder eher auf einem Arbeitgebermarkt bewegen und wirklich viele Unternehmungen denken, ich muss jetzt gerade gar nicht mehr so viel dafür tun für meine Talente, dabei aber viel zu kurzfristig denken, ne? Weil erstens gibt es immer noch einen großen also es gibt einen großen Bedarf an bestimmten Fachkräften, die wir nicht decken können, weil so der Bedarf und die Skills der Menschen vielleicht nicht übereinander passen. Und gleichzeitig ist es ja ein sehr kurzfristiges Phänomen, ne? Und es ist einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht, zu glauben, dass ich die Stellen einfach weiter besetzen kann und immer weiter dafür sorge, dass die Menschen einfach ständig in der Überforderung sind. Und ich glaube, das ist das, was gerade tatsächlich das größte Thema ist, ne? Dass wir alle so ständig switchen zwischen Kontexten, in der ständigen Überforderung sind, in der ständigen Erreichbarkeit sind, was einfach dazu führt, dass so strategisches Denken mit Klarheit denken gar nicht mehr so rein biologisch gar nicht stattfinden kann. Und deswegen glaube ich, dass das einfach so eine kurzfristige Denke ist, zu sagen, ich kriege meine Stellen schon relativ einfach besetzt und muss gar nicht so viel dafür tun, die Talente vielleicht zu heiren. Dann fehlt aber der zweite Satz, was muss ich denn dafür tun, auch gute Talente halten zu wollen?
Ja, total. Und ich behaupte ja, dass Unternehmen, die Wellbeing heute noch als Benefit betrachten, dass sie den Arbeitsmarkt von 2026 plus nicht verstanden haben. Würdest du das so unterschreiben?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das sagen vielleicht auch Unternehmungen oder Geschäftsführerinnen, wenn sie sich gar nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, ne? Sondern es ist so viel mehr zu sagen, okay, wir haben eine Checkbox erfüllt, aber wir haben jetzt vielleicht ein Angebot zum Thema physische Gesundheit oder eins auch zum Thema mentale Gesundheit. Check. Dadurch habe ich automatisch eine gesündere Workforce und ich finde, das ist einfach ein ganz fataler Irrtum, zu glauben, dass man das eben durch bestimmte ich habe bestimmte Checkboxen erfüllt, umsetzen kann, sondern ich glaube, was es wirklich bedarf, ist, sich einmal damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Wellbeing eigentlich und was will ich damit bezwecken? Wellbeing ist ja kein Selbstzweck, ne? Und aus meiner Perspektive haben wir da auch eine große gesellschaftliche Verantwortung, ne? Ich habe den Krankenstand gerade genannt, das Problem der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber ist jetzt nicht mehr so sehr, dass wir so extrem hohe Ausfallzeiten haben. Die haben wir auch. Aber die Leute schleppen sich halt irgendwie zur Arbeit und sind in der Überforderung. Das Gehirn kann nicht klar denken. Und dann kommen halt auch einfach nur so mittelmäßige Ergebnisse dabei raus. Und ich glaube, solange man immer nur so ein bisschen an dem Symptom rumdoktert, verpasst man die Chance, wirklich langfristig zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich, ein für mich gesundes Arbeitsumfeld zu gestalten, was meine Belegschaft nicht krank macht, sondern was zur Gesundheit beiträgt, kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig.
Ja, und du hast ja gerade schon so ein bisschen gesprochen davon, was Wellbeing bedeuten soll. Da gehen wir gleich nochmal viel, viel dedizierter drauf ein. Aber gerade sagtest du, die Arbeitgeber, die haben so eine Checkliste, so Checkboxen, die sie abhaken. So kommt es einem zumindest vor. Und da habe ich mich gefragt, als du das gesagt hast, gibt es so Floskeln vielleicht auf Karriereseiten, die du nicht mehr lesen kannst, wo du einfach nur denkst, oh nee, nicht schon wieder?
Das ist eine gute Frage. Ne, was ich eigentlich überhaupt nicht mehr lesen kann und eigentlich ist es auch albern, dass wir 2026 noch darüber sprechen ist, aber dass wir ein Wellbeing-Angebot haben von der Tischtennisplatte und dem Obstkorb, aber das findet teilweise ja wirklich auch noch statt in den Stellenausschreibungen, dass das die Definition von Wellbeing ist und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Ich habe wirklich eine App zum Thema mentale Gesundheit eingeführt. Wunderbar, aber trotzdem habe ich noch ein toxisches Unternehmensklima, wo für die Teams und auch für die Führungskräfte keine psychologische Sicherheit da ist. Das heißt, ich habe da zwar was gemacht, aber ich möchte mich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, gut zu führen und eine gesunde Arbeitswelt zu gestalten. Und das, also ich krieg da so Krätz, wenn man so das Gefühl, ja, ich werde krank, sagen wir es mal so, wenn ich das Gefühl habe, da kommen so Lippenbekenntnisse und das liest sich so. Ich habe da einfach mal was implementiert, damit ich sagen kann, ich habe es delegiert, ich kann es loswerden, aber ohne sich zu überlegen, wirklich als Geschäftsführung, was bedeutet das denn für unser Verhalten? Wie wollen wir eine Unternehmenskultur definieren, in dem das Thema Wellbeing wirklich auch langfristig und auch holistisch etabliert ist?
Sehr schön. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet es denn, holistisches Wellbeing in der Praxis wirklich auch umzusetzen? Weil wir haben ja in unserem Vorgespräch auch über die 8 Säulen von Wellbeing gesprochen. Und das finde ich nämlich genau den spannenden Punkt. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, genau. Also was ich damit meine, ist, dass wir uns zum Thema Wellbeing, also was brauchen wir als Mensch, um gesund zu sein? Und natürlich ist ganz viel Grundlage dafür meine physische Gesundheit, ne? Dass ich regelmäßig in Bewegung bin, dass ich ein gesundes Herz habe, dass ich keine Rückenschmerzen, keine Muskelerkrankungen habe. Aber diese Erkrankungen werden ja auch häufig getriggert durch psychische Themen, durch Überlastung, durch Unterlastung, Unterforderung, dann bin ich bei der psychischen Gesundheit. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Aspekte, die einfach, wenn ich mir einen Menschen angucke, ins all seinem Sein und seinem Wesen, die dazu beitragen, dass jemand gesund ist. Also den Menschen als ganzheitliches Wesen zu betrachten, heißt, dass ich mir auch Gedanken darüber mache, wie geht's denn, das ist eine Säule, die in Deutschland immer noch so ein bisschen sperrig ist das Thema Financial Wellbeing. Aber ich glaube, wir können uns alle da reinversetzen, ne? Wie das ist, wenn mein Einkommen kaum oder gerade dafür ausreicht, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist schon auch ein Thema, ne? Wenn man sich mal anguckt, auch gerade in Deutschland, es gibt steigende Zahlen von Kinderarmut, es gibt steigende Zahlen von, dass Arbeitnehmerinnen auch einen zweiten Job nebenbei machen müssen. Und da kann ich so viel Sport machen, wie ich möchte. Und dann kann ich mich auch mit meiner mentalen Gesundheit beschäftigen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem Einkommen mich und meine Familie vielleicht gerade oder kaum über Wasser halten, dann ist es auch eine Verantwortung, die wir als Arbeitgeberinnen auch haben. Das finde ich ist wirklich immer so, was ist mein Menschenbild? Wie schaue ich an den Menschen? Und sich zu wagen, als Arbeitgeber zu sagen, ich habe da auch mit eine Verantwortung für. Und die Grundlage dessen, wie gesagt, ist jetzt nicht ein Selbstzweck, sondern da geht es wirklich um ganz hohe, wichtige KPIs auch, weil tatsächlich, wenn ein Mensch gesund auf allen Ebenen ist und sich wohlfühlt und in seiner Kraft steht, dann hat diese Person auch viel mehr Lust und Freude an Leistung. Ne? Und das bedingt sich ja so ein Stück weit auch gegenseitig.
Ja, total. Und Leistung ist was ich direkt einmal aufgreife, wenn du das schon so sagst. Wie hängt denn Wellbeing auch real mit Leistung zusammen, ohne dass es auch nur nach Druck klingt? Und wie kann man das im Zweifelsfall auch messen?
Ja, genau. Das könnte man ja sagen, so der Kehrschluss, ich mache das alles nur, um noch mehr aus meinen Arbeitnehmerinnen rauszuholen und noch mehr Druck auf meine Belegschaft auszuüben. Aber ich glaube, das Ergebnis oder wie soll ich, der Zugang zu dem Thema liegt darin, wenn ich mich tatsächlich auch mit dem Energiehaushalt von meinen Teams beschäftige. Ne? Rein biologisch sind bestimmte Prozesse, also wenn ich immer Druck ausübe, dann ist mein Gehirn so im Flight-and-Response-Modus. Da kann ich vielleicht zack, 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 zack Sachen abarbeiten. Aber Unternehmungen von heute brauchen ja gleichzeitig auch Empathie, Innovation, strategisches Denken für die Zukunft. Und allein biologisch funktioniert es nur, wenn mein Gehirn entspannt sein kann, wenn ich auch mein Gehirn auf eine andere Region umschalten kann, erst dann kann ich diese Fähigkeiten abrufen. Und deswegen geht es wirklich darum zu steuern, welche Energien sind da. Energien sind nun mal endlich. Und Arbeitsprozesse und Arbeitskulturen so zu gestalten, dass es dem Menschen holistisch gut geht, weil, und das ist mein Bild auf Menschen, dann haben Menschen grundsätzlich ja auch Lust auf Leistung.
Total. Ja, generell ist Leistung ja grundsätzlich im Menschen verankert, im Sinne auch von Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, die jemand haben möchte und auch Anerkennung haben möchte für das, was er oder sie gut kann. Ne? Aber wenn wir jetzt auf diese 8 Säulen nochmal zurückkommen, gibt es da vielleicht auch eine oder 2 Säulen, die häufig von Unternehmen vergessen werden, wo du sagst, da gibt es aber eigentlich einen total großen Effekt?
Ja, also wir haben ja mit einem Wellbeing-Kompass, den wir als Urban Sports Club durchgeführt haben, das ist eine Studie, die wir in 5 europäischen Ländern durchgeführt haben mit mehr als 5000 Arbeitnehmerinnen zum Thema Wellbeing am Arbeitsplatz. Mhm. Und was wir da gelernt haben aus den Daten ist, dass die meisten Arbeitnehmerinnen sich eine Verbesserung wünschen zum Thema Financial Wellbeing.
Aha.
Und ich habe das gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist eher so ein sperriges Thema. Ne? Ich kenne auch wirklich, klar, ich bewege mich mehr so in der Scale-Up-Bubble, ich kenne wenig Unternehmen, die wahnsinnig viel tun zum Thema Financial Wellbeing. Was meine ich damit? Geht nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt pauschal allen Arbeitnehmerinnen 20% mehr Gehalt zahlen, sondern da gehören ja ganz viele Dinge dazu. Ich finde, das eine ist ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass es Transparenz rund um das Thema Gehalt gibt, ne, zu wissen, ich werde fair entlohnt für meine Arbeit. Fair heißt im Vergleich, was würde der Markt dafür zahlen? Fair bedeutet aber auch im Vergleich zu meinen Kolleginnen, fair auch im diverse Sinne des Wortes. Und auch das ist ja immer noch eine große Baustelle in vielen Unternehmen, dass es keine Fairness gibt. Es gibt immer noch den sogenannten Pay Gap, ne, dass die Gender einfach doch unterschiedlich bezahlt werden, und so weiter und so fort, dass die viele Arbeitnehmerinnen immer noch das Gefühl haben, ich muss eher kämpfen, um Fairness und Transparenz hinzukriegen, und es wird nicht pauschal geliefert. Das ist so das ist, finde ich, so das Minimum, ne, was man zum Thema Financial Wellbeing tun kann. Und dann darüber hinaus finde ich es auch ganz wichtig zum Thema Aufklärung, ne, also das kostet häufig nicht viel, aber zu sagen, ich biete Seminare an, gerade auch für weibliche Arbeitnehmerinnen, zu sagen, da gibt's ja häufig den Gap. Ne? Das sind meistens immer noch Frauen, die eher einen Abschnitt machen, wenn es um Care-Verantwortung geht, die einfach weniger verdienen für geleistete Arbeit und die auch, und das belegen auch Studien, sich viel weniger intensiv mit dem Thema Financial Wellbeing langfristig beschäftigen und sagen, ja, Geld anlegen, Geld, Money, das ist nicht mein Thema. Und ich finde, da gibt's schon auch viel, was man tun kann, um diesen Money-Mindset, wie ich das nennen möchte, auch für Frauen zu optimieren, ne? Um dafür zu sorgen, dass auch da für die Zukunft weibliche Arbeitnehmerinnen sich so aufstellen können, dass sie auch für die Zukunft ihre finanziellen Ziele erreichen können. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da gibt's auch, also wirklich Fortbildungsthemen, die ohne großen Aufwand mit dem Lunch and Learn umgesetzt werden kann, um dafür zu sorgen, dass es da wirklich Wissen und Know-how rund um das Thema gibt. Warum sollte mich das als Arbeitgeber angehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ein finanzielle Unsicherheit umtreibt, ich meine, dann ist Gehirn Blackout, ne? Also so. Das darf einfach nicht sein. Und ich finde, da kann man auch schon gut mit viel Aufklärung und Erklärung dafür sorgen, dass da mehr Wissen und so eine Verantwortung für das eigene Financial Wellbeing aufgebaut werden kann. Ich wollte die zweite Säule, die ich nennen wollte, ich kann dir gar nicht sagen, ob die wirklich so am wenigsten vielleicht bewusst gesteuert wird. Ich merke aber, wenn ich darüber rede, kommt die häufig sehr sperrig rüber, weil wir nämlich auch vom spirituellen Wohlbefinden sprechen. Und das ist ja erstmal was in einem Arbeitskontext ein sehr sperriger Begriff ist. Ne? Also was hat jetzt Spiritualität bei der Arbeit zu tun? Was meinen wir damit, ist, dass wir tatsächlich im Idealfall so arbeiten können, dass unsere persönlichen Werte mit dem im Einklang stehen, wie auch eine Firma arbeiten möchte. Oder dass ich meinen Impact bei der Arbeit auch so leben kann, wie ich es tatsächlich möchte. Deswegen glaube ich, unbewusst findet es in vielen Unternehmen spielt es schon eine Rolle. Ich möchte es aber gerne noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, wenn man dafür sorgt, dass das auch einen bewussten Dialog darüber gibt, ist es was auf beiden Seiten, also sowohl für die Arbeitnehmerinnen als auch für die Arbeitgeber, zu einem schönen Push führen kann, nämlich rauszustellen, wie toll das ist, wenn also die Arbeitsanforderungen und das, was die Mitarbeiterinnen leisten wollen, in so einem schönen Overlap ist und man ja wirklich mit seinen Stärken und Fokus und ja auch mit der Passion für ein Thema einstehen kann, was einem wirklich sehr auch am Herzen liegt.
Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Mit Volke Grigo People and Culture Solutions holst du dir einen erfahrenen Sparringspartner und Interim Head of HR ins Haus. Projektbasiert oder interimistisch. Volke unterstützt dich bei Vakanzüberbrückungen, beim Aufbau moderner People and Culture Strukturen, in Phasen von Restrukturierung und fairer Trennungskultur inklusive Outplacement sowie Organisationsentwicklung, die deine People-Arbeit wirklich leichter machen. Wenn du gerade an deinem People-Bereich arbeitest und einen Partner auf Augenhöhe suchst, melde dich gern. Und jetzt geht es weiter mit Inside People and Culture.
Was wäre denn da so ein pragmatischer Hebel, insbesondere in Bezug auf das spirituelle Wellbeing, was Unternehmen sofort umsetzen könnten? Da fehlt mir jetzt persönlich gerade so ein Beispiel, um das zu assoziieren.
Ja, ich glaube, einfach darüber zu sprechen, über Werte zu sprechen, ne? Also sagen wir mal, was gibt's für Unternehmenswerte und was meinen wir konkret davon damit, ne? Nicht, dass es irgendwie auf irgendeinem Plakat gedruckt ist und irgendwie in der Teeküche hängt, sondern ich mache ein Beispiel. Wir haben bei Urban Sports einen Unternehmenswert, der heißt Embrace Vulnerability. Yeah. Und der ist fast wie so eine spirituelle Leitplanke, ne, dass die alle einfach wissen, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich darüber reden und werde gesehen und gehört. Und das betrifft sozusagen jedes Berufsbild, jedes hierarchisches Level, jede whatever, so die diverse Workforce schert sich diesen Wert. Und das hat was mit Gespräch zu tun, das hat damit was zu tun, wie man vielleicht auch in bestimmten Krisensituationen auftritt. Und ich glaube, um das erlebbar zu machen, ist wirklich darüber zu reden. Wie geht es dir damit? Wie gut kannst du dich mit unseren Unternehmenswerten identifizieren und es tatsächlich vielleicht auch in Verhalten übersetzen, damit es einfach nicht so sperrig ist? Oder wenn jemand sagt, oh, damit tue ich mich wirklich schwer. Also es gibt ja Menschen, die bei uns, wenn die frisch zu uns kommen und sagen, embrace vulnerability, was meint ihr damit? Ja, also bei meinem letzten Arbeitgeber, da musste ich einfach nur funktionieren. Wenn es mir nicht gut ging, dann war das mein Problem. Ja, und das ist ja auch eine Diskrepanz. Und dann darüber zu sprechen und zu sagen, was meinen wir damit? Und wie kann es dir helfen, dich dem vielleicht auch ein Stück weit anzunähern? Und ich glaube, deswegen hat das spirituelle Wohlbefinden viel damit zu tun, ins Gespräch über Dinge zu kommen, die wir vielleicht eher in unseren Köpfen haben und das einfach mal ganz explizit zu machen und im Team, in einem Führungskraftmitarbeiterin, whatever, im Dialog einfach zu besprechen.
Du hast ja vorhin schon Führung angesprochen und Führungskräfte sind ja bis zu 70% für das Team-Engagement verantwortlich beziehungsweise können das beeinflussen bis zu 70%. Ich glaube, diese wahnsinnige Zahl, die ist gar nicht jedem so bewusst und wahrscheinlich auch nicht jeder Führungskraft so bewusst. Aber welche Rolle spielt denn die Führungskraft bei Wellbeing aus deiner Perspektive?
Ja, die Frage ist ja, wer ist für Wellbeing verantwortlich, ne? Das Unternehmen, die Führungskraft oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Und ich würde sagen, ist wie immer im Leben sowohl als auch oder entweder oder, also geteilte Verantwortung. Und das Unternehmen per se kann ja nicht unter Verantwortung übernehmen, es sind ja nur die Menschen im Unternehmen. Und deswegen würde ich sagen, ist das Unternehmen gleichzusetzen mit den Führungskräften, die da diese Verantwortung übernehmen. In vielerlei Hinsicht. Einmal ist es das tatsächlich auch Vorleben, wenn es um Thema Wellbeing geht, selber auch mal zu sagen, ich mache eine Pause, ich mache eine gesunde Pause, ich gehe vielleicht auch spazieren oder ich atme oder ich meditiere, was auch immer. Genau das zu zeigen, wo wir wissen, was einen positiven Effekt auf Wellbeing hat, das als Führungskraft auch selber so vorzulegen, selber auch zu sagen, ich habe jetzt hier einen Blocker im Kalender, der für mein eigenes Wohlbefinden reserviert ist und den nehme ich mir tatsächlich auch oder selber auch Angebote wahrzunehmen, die für Einzelne oder auch fürs Team angeboten werden. Und dann aber, und das ist so die zweite, das sind so zwei Seiten, würde ich sagen, von einer Medaille, ist gut zuzuhören und hinzugucken für die eigenen Teams, ne? Und es ist vielleicht gar nicht mehr so einfach, weil ich sehe dich jetzt auch nur in einem kleinen Bild, lieber Volke, aber wenn ich dich regelmäßig sehen würde, dann wünsche ich mir, dass Führungskräfte auch so geschult sind zu erkennen, dass sich dein Verhalten vielleicht über Zeit positiv oder negativ verändert. Und dann einfach mal nachzufragen, ich stelle fest, du bist in der letzten Zeit so ruhig in den Meetings geworden oder ich sehe dich viel weniger lachen oder ich sehe, dass du die Kamera aus hast, was auch immer, ne? Was auch immer vielleicht an Verhaltensveränderungen sichtbar ist, einfach nachzufragen, wie geht's dir? Und dann zuzuhören, dann wirklich zuzuhören und mit dem Inhalt der Antwort auch was zu machen. Ne, weil wenn ich mich wage, eine offene Frage zu stellen, dann erwarte ich auch von den Führungskräften, dass sie zuhören und mit dem Inhalt tatsächlich auch verantwortungsbewusst und sorgsam umgehen, weil damit sorgen sie ja dann für Vertrauen, psychologische Sicherheit oder auch nicht. Sie können es in kürzester Zeit auch kaputt machen.
Ja. Ich habe mal eine persönliche Frage an dich. Gibt es irgendwie eine Gewohnheit, an die du denkst, die dein eigenes Wohlbefinden stark verbessert hat?
Ja, viele. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe mein ganzes Leben dem Thema Wellbeing sozusagen gewidmet. Aber ich möchte eine konkret aus dem Arbeitskontext schildern. Und das hat mein Wohlbefinden, ich glaube aber auch das Wohlbefinden für unser damaliges Management-Team von Urban Sports sehr verändert, indem wir nämlich tatsächlich in jedem Management-Meeting, und das haben wir einmal in der Woche gehabt, uns wirklich gefragt haben, wie geht's mir denn wirklich? Und haben dann gefragt, wie geht's dir psychisch, wie geht's dir physisch, wie geht's dir mental und wie geht's dir spirituell? Mhm. Und ne, am Anfang musste ich natürlich immer sehr dann auch die, wir reden jetzt nicht über das Business, sondern wir reden jetzt wirklich über dich. Wie geht's dir denn gerade? Yeah. Wozu hat das geführt? Wir haben uns nochmal ganz anders offen als Menschen kennengelernt. Wir konnten einschätzen, wie geht's dem Gegenüber gerade? Und das war für mich natürlich auch sehr, sehr ein schöner Moment des Wellbeings, einfach zu sagen, was mich gerade bewegt, ne? Dass ich mich wirklich auch als Mensch zeigen konnte und öffnen konnte. Das ist einfach so ein schöner Moment, der gut tut, wo man direkt in Spannung reinkommt. Ne? Wenn man weiß, die ersten 10 Minuten in dem wöchentlichen Management-Meeting, wo es über harte Entscheidungen, harte KPIs geht, aber zu sagen, wir machen so ein Soft-Check-In, um uns menschlich erstmal da menschlich zu begegnen, hat für mich einen Riesenunterschied gemacht.
Sehr, sehr schön. Freut mich, dass du das sagst, weil ich das nämlich in meiner letzten Festanstellung in der Tat auch in der C-Level-Runde so gemacht habe, beziehungsweise wir haben das dort so gemacht. Und das war wirklich immer ja schöne 15 bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal, wo man auch ein Gespür dafür bekommen hat, wie so die Energie im Raum ist und warum sie so ist.
Absolut. Und wir haben ja, wir sind ja gerade durch die Integration durch und werden in Wellhub integriert und haben dann sozusagen jemanden aus Wellhub in unser Management-Team neu hinzugefügt und wir haben es einfach weitergemacht, ne, und haben dann sozusagen dafür gesorgt, dass diese Kultur aus Urban Sports auch in die Wellhub-Kultur mit reingetragen wird und das macht einfach einen Unterschied. Ich glaube, so schnell haben wir diesen neuen Menschen, hätten wir sonst gar nicht kennengelernt, wenn wir diese Check-in-Runde in der Form nicht gemacht hätten.
Das glaube ich, ja. Nun ist ja KI ein Thema, was auch allgegenwärtig ist und ich will auch gar nicht zu lange auf dem Thema rumreiten, aber was mich interessiert ist, ob KI auch das Thema Wellbeing irgendwie verändert, beeinflusst, da irgendwie Connections da sind.
Ja, und for the benefits of DAOs natürlich betrifft das Thema Wellbeing ganz doll, auch weil wir mit ganz vielen diversen Ängsten als Arbeitgeber jetzt zu tun haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das anzuerkennen, dass es wahnsinnig viele Chancen gibt, aber auf der menschlichen Seite natürlich mit vielen Ängsten und Unsicherheiten zu begegnen sind. Und darauf möchte ich jetzt aber gar nicht eingehen, weil ich glaube, das wäre jetzt nur ein Shortcut und das hast du bestimmt auch in anderen Episoden oder wirst du noch besprechen. Wo ich die große Chance von KI fürs Thema Wellbeing sehe, ist das Thema Coaching. Es gibt ja mittlerweile schon wirklich auch gute Modelle, wo das ein KI, ein Avatar, das Coaching übernimmt. Und ein paar habe ich mir auch schon angeguckt und ich muss sagen, ich finde das großartig. Ne, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückdenken, Coaching war immer entweder nur für die Führungskräfte oder fürs Upper Management oder vielleicht für ein paar Expertinnen, die sich weiterentwickeln wollten. Und ganz viele Mitarbeiterinnen in den Unternehmen hatten nicht Zugang zu Coaching, ne, weil es einfach viel zu kostenintensiv ist. Aber wenn ich jetzt mit einer KI dafür sorgen kann, dass jede oder jeder Zugang zu einem Coach hat und ich meine jetzt nicht wirklich von einem Assistenten, der mir meine Arbeit organisiert, sondern zu sagen, der mir zuhört, wie geht's mir heute, woran muss ich arbeiten, mich auf ein Konfliktgespräch vorbereitet, vielleicht mich auch motiviert für eine anstehende Präsentation, das ist doch großartig. Und ich glaube, das kann extrem gut funktionieren. Natürlich gibt's da auch Schattenseiten, wo man jetzt auch schon davon gehört hat, dass dann Menschen sich auch in ihren Coach, in die KI verlieben und so eine Abhängigkeit entwickeln. Das gibt's natürlich auch, aber ich rede jetzt einfach mal nicht von den Extrembeispielen, sondern wie es einfach der Menge oder der großen Menge Coaching zugänglich gemacht werden kann, ist doch wunderbar.
Ja, total. Total.
Und da wünsche ich mir einfach, dass diese Modelle gut geschult werden, ne? Dass sie mit möglichst diverse Inhalten gefüttert werden, dass es jetzt nicht nur ein Coaching ist, was auf einen weißen Mann zutrifft, sondern dass ich da so in die Breite gehe, dass wirklich jede Form von Person da auch durch ein gutes KI-Coaching abgeholt werden kann. Ich glaube, das würde echt nochmal einen Riesenhebel haben zum Thema Wellbeing für uns alle.
Mhm. Total spannend, aber wir kommen so langsam in Richtung Ende der Folge.
Oh je.
Und ich würde gerne noch, zwei Sachen habe ich noch, die ich mit dir besprechen möchte, beziehungsweise die ich noch auf der Agenda hier stehen habe. Und zwar habe ich 5 Halbsätze vorbereitet, wo ich dich einmal bitten würde, den Halbsatz jeweils zu vervollständigen. Und der erste, den ich hier für dich habe, der wäre: Wellbeing wird ernst, wenn.
Ich finde ja ernst ein schwieriges Wort. Ich denke, auch eine Beziehung wird irgendwann ernst, aber dabei wird sie ja schön. Ich würde sagen, Wellbeing wird schön, wenn es tatsächlich in der Unternehmensleitung angekommen ist und mit, jetzt noch so ein strenges Wort, mit harten KPIs verknüpft ist, um wirklich zu zeigen, es gibt ein Return on Investment zum Thema Wellbeing. Wir können andere Adjektive nehmen, aber das wäre die Ergänzung meines Halbsatzes.
Oh, sehr, sehr, sehr gut. Danke dafür. Lass uns zum zweiten Halbsatz springen. Ein Benefit-Programm scheitert, wenn.
Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, ne? Wenn wir bei Gießkanne, Lippenbekenntnissen sind, Checkboxen, die aber in keinster Weise zu den ungeschriebenen Gesetzen der Unternehmenskultur passen, wenn die Arbeitnehmerinnen Angst haben, die Angebote zu nutzen. Also wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich so in der Checkbox abgearbeitet habe, aber wie die gelebte Unternehmenskultur ist.
Okay. Der dritte: Leistung leidet zuerst, wenn.
Es keine psychologische Sicherheit gibt.
Auf jeden Fall, ja. Da stimme
Punkt,
ich dir zu.
Mic drop.
Genau. Soweit ist es noch nicht ganz. 2 habe ich noch für dich. Arbeitgeber werden attraktiv, wenn?
Wenn sie aufhören zu glauben, Menschen sind jederzeit austauschbar und so einfach nur ein Rad im Getriebe. Werden attraktiv, wenn sie den Menschen ganzheitlich betrachten und wirklich auch verstehen, auf einer biologischen Ebene, auf einer mentalen Ebene, was Menschen brauchen, um gesund und glücklich zu sein.
Mhm. Gleich hast du es geschafft. Letzter Halbsatz. Wenn ich eine Sache sofort ändern dürfte, dann?
Dann würde ich abschaffen, dass ständige Erreichbarkeit das wichtigste Element ist, um Unternehmen erfolgreich führen zu können. Ich würde sagen, ständige Erreichbarkeit wird abgeschafft und wir strukturieren uns so um, dass das, was gemacht werden muss, gemacht wird, wann es gebraucht wird und wir nicht alle 24/7 auf unseren kleinen Dingern da so addicted sind.
Das finde ich richtig, richtig schön. Und ich glaube, bei Volkswagen gibt es das, dass sie ab 18 Uhr oder sowas ihre E-Mail-Server abstellen.
Ja.
Auf jeden Fall mal was, wo man drüber nachdenken sollte oder zumindest auch als Führungskraft mit gutem Beispiel vorausgehen sollte und nicht am Wochenende nachts um 3 irgendwelche E-Mails oder Slack-Messages schreibt. Ne?
Auf jeden Fall. Für unsere mentale Gesundheit, für der mentale Nebel in unserem Kopf ist das einfach totales Gift.
Ja. Jetzt kommen wir zu der Kategorie, liebe Sandra, wo du das Mikrofon weitergeben darfst. Und zwar an eine tolle Persönlichkeit, wo du denkst, die Person sollte unbedingt bei mir hier mal im Podcast zu Gast sein. An wen denkst du da?
Das finde ich fast die schwierigste Frage, lieber Volker. Ich war ja gerade schon wieder bei so vielen tollen Events und das ist einfach, es gibt so viele tolle Menschen in dem HR-Bereich, die... Ich finde, da hat sich so viel getan, dass sie so viel mehr zum Thema Networking und Miteinander arbeiten. Ich habe aber schon rausgehört, da bist du sehr klar und lässt dich da nicht auf halb Dinge ein. Du möchtest Einnahme hören. Und Einnahme, den ich mit ganz viel Nachdruck und Liebe nennen möchte, ist die Friederike Schröder.
Ja.
Weiß nicht, ob ihr euch kennt.
Ja, wir kennen uns von Events schon und haben uns schon öfters auch persönlich gesehen. Und ja, Friederike ist wirklich eine ganz tolle People and Culture Persönlichkeit, ja.
Genau, weil sie ist ja wirklich auch, ich finde, eins der führenden Gesichter in der deutschen Scale-Up-Szene und war da ja in ganz, ganz vielen Unternehmen schon sehr führend präsent und hat teilweise auch so das Thema HR im C-Level verankert. Und ich finde, sie hat einfach wahnsinnig viel zu sagen, wenn es um das Thema zukunftsorientierte Führung, gute Arbeitskulturen geht. Ich glaube, sie wäre wirklich ein ganz toller Gast hier.
Ja, das ist eine super Empfehlung. Danke dafür, liebe Sandra. Das freut mich und ich werde auf jeden Fall, sowohl wenn Friederike das möchte, als auch wenn wir natürlich ein Vorgespräch miteinander hatten, eine Folge mit ihr produzieren. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, cool.
Super.
Sandra. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr deutlich gemerkt, dass Unternehmen, die zukünftig sich nicht mit dem Thema Wellbeing beschäftigen, dass die vielleicht Talentprobleme auch bekommen werden. Und ich glaube, für mich ist das auch modernes People and Culture, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und das Ganze vor allen Dingen auch holistisch anzugehen. Danke, dass du uns das heute näher gebracht hast. Danke, dass du mit dabei warst. Und ja, vielen Dank an alle ZuhörerInnen da draußen. Danke, dass ihr die Folge gehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und teilt sie vielleicht mit Menschen, für die das Thema auch spannend sein könnte. Bis zum nächsten Mal bei Inside People and Culture.
Danke dir, lieber Volker. Hat mir großen Spaß gemacht.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig!